Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Heute haben wir eine besondere Situation. Ich gehe mal in die interviewte Version und mein Freund und Kollege Oliver Kramer von der Podcast-Agentur Wellenrauschen MV aus Rostock interviewt mich, denn ich sitze aktuell gerade auf Kreta und dazu hat er mir einige Fragen vorbereitet und dann geht es los. Oliver, moin moin, hallo mein lieber Interviewer.
Ja, moin, Peter. Schön, dass ich heute mal wieder in die Rolle schlüpfen darf. Und ich sag mal gleich, so schlecht haben wir es heute hier in Rostock-Warnemünde in meinem Wellenrauschen-Podcast-Studio nicht mit dem Wetter. Auch blauer Himmel und Sonne, aber ich glaube mal, bei dir ist es noch besser.
Ach ja, also wir gehen jetzt auf die 22 Grad zu. Das hält sich also hier im Rahmen. Bisschen windig, Sonne und sehr angenehm. Ich sitze ja im Südwesten von Kreta in Paleochora, ungefähr 1,5 Stunden von Chania entfernt, wo wir also dann gelandet sind und haben hier einiges zu tun. Ich komme gerade aus einem spannenden Gespräch, aber das muss ich wahrscheinlich erst aufgrund deiner Fragen erstmal zurückstellen, dass du mir die Fragen stellst, was du unbedingt jetzt alles noch wissen willst und wo du glaubst, dass das dir jetzt die Hörer interessieren könnte.
Genau, also da musst du dich heute mal ein bisschen zurücknehmen, wenn ich das so sagen darf. Nein, Spaß beiseite, dass ich heute so ein bisschen den Fragenpart übernehme, das hat auch seinen Grund. Wir wollen heute mal eine etwas andere Form der Podcast-Aufnahme starten. Wir haben uns drei wichtige und spannende Themen vorgenommen. Ich würde das mal kurz zusammenfassen. Also natürlich heute nochmal über Kreta und die spannenden Möglichkeiten, die es da auch für Tiny Houses gibt. Sprechen, du bist, wie du ja schon sagtest, vor Ort. Dann sprechen wir heute über ein Interview, das du gegeben hast, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Natürlich über dein Lieblingsthema Mythen und Fake News rund um das Thema Tiny Houses. Und da wirst du auch mal ein bisschen auch aufräumen damit, mit den Vorurteilen. Und als letztes noch hochspannend, hochaktuell sprechen wir über das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung, welches kürzlich verabschiedet wurde. Dann starten wir mal ganz locker flockig rein. Peter, wie läuft's in puncto Tiny Houses? Wie geht's voran? Du hattest, glaube ich, gerade auch ein spannendes Treffen.
Ja, also gerade eben habe ich hier wohl den interessantesten Bauunternehmer in Paleochora persönlich kennengelernt. Mein Mittelsmann hier vor Ort ist ja der Herausgeber von Radio Kreta, der Jörg Krüger, alter Flensburger, seit 30 Jahren hier lebend und vernetzt. Und der rief mich an und sagte, du pass mal auf hier, der möchte gerne unbedingt mit mir ins Gespräch kommen, weil er natürlich auch sieht, dass hier Grundstücke interessant sind. Und er sagt, er hat hier massenhaft Grundstücke. Er hat eine kleine seegängige Flotte Richtung einer kleinen Insel, die jetzt der Ortschaft Paljocho vorgelagert ist. Und der vermarktet hier 14 Boote. Und das ist natürlich dann auch für mich ein spannendes Thema, mit so einem Fachmann hier vor Ort reden zu können. Also wir werden am Donnerstag noch nach Azogires rüberfahren, dort auch noch ein paar Grundstücke uns ansehen. Wir werden hier direkt am Strand hier noch einige Grundstücke uns ansehen. Und am Mittwoch kommt übrigens auch der Michael Trakomatiolaikis, mein deutsch-griechischer Freund, der mit seiner Kollegin nachher die Vermarktung der Tiny Houses organisiert. Also wir haben einiges zu tun hier.
Genau, das höre ich immer wieder heraus. Du wirst jetzt, ich würde fast sagen, fast schon regelmäßig, dass du auf die Insel fliegst und da auch die Grundlagen legst für deine Kunden. Also Grundstück, natürlich Vermarktung und all das, sozusagen dieses Komplettpaket, was dazugehört, oder?
Ja, nun muss man ganz deutlich sagen, du hast ein Stichwort gebracht, nämlich hier leben. Die Kundschaft, die wir hier motivieren, aktiv zu werden, ist weniger die, die hier rüberzieht, sondern diejenige, die in Deutschland investiert und dann hier ein Tiny House aufstellt für die Vermietung, für die Vermarktung. Unsere Tiny Houses, die sind ja made in Germany, sind natürlich auf gewerbliche Nutzung ausgelegt, statisch und so weiter ausgerichtet. Das heißt, wir haben hier natürlich Hightech-Systeme, die auch hier funktionieren müssen. Nebenbei, Kreta ist Erdbebenzone, auch das muss hier beachtet werden. Für reines übersiedeln nach Kreta, um hier zu leben, sind unsere Häuser in der Regel nicht ausgelegt. Da werden viele sagen, oh, pass mal auf, das kriege ich 10.000 Euro billiger und außerdem möchte ich andere Schattierung der Fußleisten haben. Das ist aber eine andere Zielgruppe. Also insofern vorrangig gewerbliche Nutzung. Das ist das Hauptthema hier.
Ja, also wie ich das mitunter auch meiner Frau schmackhaft machen kann, ich kaufe mir bei dir am besten Fall oder ja ein Tiny House in Deutschland und das wird dann dahin verschifft, aber ich will vielleicht auch natürlich gewerblich genutzt, also das vielleicht auch mal hier und da selbst nutzen, ja, im dreimal im Jahr oder zweimal im Jahr, aber eben auch zur Weitervermietung, das ist doch der Plan, oder?
Ausdrücklich, und zwar vorrangig. Das Thema ist, und da müssen wir uns unbedingt drüber unterhalten, die letzten beiden Podcasts sind ja genau über die gewerbliche Nutzung gelaufen. Ich habe ja das besondere Glück gehabt, einen solchen Top-Steuerberater wie den Nelson Kremers kennengelernt zu haben, mit dem ich das Ganze dann auch wirklich durchexerzieren konnte, wie das funktioniert. Die Kunden, die so etwas sich kaufen, da muss man wirklich jetzt genau sehen, für wen das interessant ist. Erstmal für alle, die in einem Spitzensteuersatz liegen, also oberhalb der 40 bzw. mit aufgerundet nachher 43% und sagen, ich zahle zu viel Steuern, gibt es Lösungen. Das ist die Hauptzielgruppe erst einmal. Das heißt, die einfach sagen, ich möchte rückwirkend für die letzten 1, 2, 3 Jahre meine Steuer einfach mir zurückholen. Dafür gibt es besondere Lösungen und das ist spannend. Dann gibt es aber auch die Klientel, die sagt, also wir haben ein paar Jahre noch bis zur Rente. Wir möchten jetzt ein Ferienhaus kaufen. Das gewerblich vermieten und dann vielleicht selber einziehen. Also immer die Richtung gewerblich ausgerichtet. Dass ich privat zusätzlich nutze, ist ja eine andere Geschichte. Das kann ich ja trotzdem machen. Aber gewerblich ist eben erstmal das Hauptthema.
Ja, Peter, was empfiehlst du denn jetzt potenziellen Interessenten? Natürlich der erste Weg über deine Website, um sich über die Angebote mal zu informieren und auch mit dir dann persönlich ins Gespräch zu kommen. Aber der beste Weg ist doch einfach mal vor Ort vorbeikommen und sich das anschauen, oder?
Das ist ja der Unterschied bei Tiny Houses, dass man das Grundstück vom Haus trennt. Das heißt, das eine ist, das Haus zu kaufen, aber das andere ist, das Grundstück zu besorgen. Und ich empfehle ausdrücklich, einfach mal ein paar Tage einzuplanen, vielleicht über das verlängerte Wochenende, 3, 4, 5 Nächte hierher zu kommen. Denn letztendlich muss man ja auch hier die Parzelle, die man nutzen will, aussuchen, mit dem Verpächter sprechen. Und das Besondere ist ja, es geht ja nicht darum, dass man hierher zieht, sondern man möchte alles organisiert wissen. Das Haus muss aufgestellt werden, Strom, Wasser, Abwasser muss gelegt werden. Dann kommen die besonderen Wünsche. Möchte man eine Photovoltaikanlage, möchte man eine Solarthermieanlage haben? Alles das muss bereitet werden. Und wenn das Haus dann ankommt, übrigens auf dem Landwege, über den Balkan bis Athen, von Piräus dann mit der Fähre rüber nach Heraklion und dann wieder weiter auf dem Landwege, also auf der Insel. Das ist schon ganz schön Aufwand. Nein, einmal hier rüberfahren, rüberfliegen und hier mit dem Verpächter sprechen, mit den Leuten sprechen. Ich stelle da natürlich auch gerne den Jörg Krüger vor, hier mal unser Urgestein von Radio Kreta. Das muss man einfach mal erleben. Außerdem, man investiert ja Geld und das sind schnell 100.000 zusammen. Und da sollte man wissen, was hier passiert, was passiert mit dem Geld.
Und dafür legst du jetzt einfach, wie eingangs erwähnt, schon jetzt mal die Drähte, die Grundlagen und schaffst die Kontakte, sodass dann letztendlich für den Interessenten und den Käufer, ja, sagen wir mal, die Wege etwas unkomplizierter werden, ja?
Ja, wir haben ja alles vorbereitet. Also das heißt, der Kunde muss natürlich jetzt nicht alles selber entwickeln. Er kann es aber auch selber entwickeln. Aber für uns ist es ja so, dass wir nicht einfach nur ein Grundstück suchen, sondern wir müssen das ganze Organisierte dahinter ja aufbauen. Wer pflegt das Grundstück? Wer macht den Schlüsseldienst? Endreinigung, Wäscheservice, alles das muss gewährleistet sein. Das ist ein Grundstück, das findet man hier massenhaft. Das ist einfach. Aber den ganzen Service, dass der einzelne Kunde aus Deutschland nicht jedes Mal rüberfliegen muss, wenn der Schlüssel übergeben werden soll.
Sehr schön. Also ich denke mal, da haben wir jetzt mal einen guten Eindruck bekommen und wir werden dich natürlich in den nächsten Monaten immer mal wieder ja auf der Insel dann erleben, beziehungsweise du stellst ja auch immer wieder was auf deinen YouTube-Kanal unter Rolling Tiny House ein. Heute haben wir nur eine Tonaufnahme, eine reine Podcast-Aufnahme, aber dann auch wieder in Bewegtbild, ne?
So wird es sein. Ich habe meine Drohne wieder dabei und wenn ich jetzt mit dem Bauunternehmer, mit dem ich mich heute getroffen habe, dann wieder losfahre am Donnerstag und Freitag, wird es mit Sicherheit wieder eine Drohnenaufnahme geben, ja.
Okay, dann würde ich jetzt an der Stelle einen kleinen Cut machen und mal zu unserem nächsten Thema. Heute fließt das aber auch alles so ein bisschen ineinander über. Also wir werden immer wieder auch über die gewerbliche Nutzung von Tiny Houses sprechen. Du hast der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Interview geben dürfen im Gespräch mit der verantwortlichen Redakteurin Birgit Ochs für das Ressort Wohnen. Hast du mit Mythen und Fake News rund um die Tiny House Branche mal wieder ein wenig aufgeräumt? Schlagzeile: Das Tiny House ist für Leute mit Geld. So hat die Kollegin das betitelt. Erstmal grundsätzlich die Frage, es war sicherlich ein langes, breites Interview, was jetzt auch relativ aktuell erschienen ist.
Ja, also das Interview selbst, das haben wir natürlich auch aufgenommen, ist 1,5 Stunden lang gewesen. Ich habe ihr gerade noch eine Mail geschickt und gesagt, das ist ja das Irre, auch von so einem langen Interview diese Kürze zu bringen und das nur auf eine Printseite raufzukriegen, das war schon faszinierend, ja. Nein, es war ein sehr spannendes Interview, gerade weil es das erste Mal, meines Wissens, dass man mal aufhört mit allen möglichen Fake News. Das geht ja schon los dabei. Wozu braucht denn ein privater Mensch ein Haus auf Rädern? Ich sage ganz deutlich, die Räder sind nur für den gewerblichen Bereich spannend, damit es als bewegliches Wirtschaftsgut versteuert werden kann. Auch der Mythos, dass so ein junges Pärchen, 23 Jahre, mit 7 Kindern auf 18 Quadratmeter heimisch werden will, ist ja völliger Quatsch. Und genauso geht das auch über die Räder. Wenn ich ein Haus nutzen will, als Wohngebäude, brauche ich eine Baugenehmigung. Da kann ich nicht einfach sagen, es hat Räder. Dann würde ich ja versuchen, mit der Straßenverkehrsordnung das Baurecht auszuhebeln, nach dem Motto, ich kann mit meinem Fahrzeug überall parken und wohnen. Genauso wäre es ja, wenn ich ein Flugzeug habe, kann ich auch nicht sagen, nur weil es Flügel hat, kann ich überall landen und wohnen. Ist ja Quatsch. Und wenn ich dann aber das Haus verlegen will, dann brauche ich erstmal eine Abrissverfügung oder zumindest eine Abrissanzeige. Und dann brauche ich auf dem nächsten Grundstück wieder eine Baugenehmigung. Also ganz deutlich, wer glaubt, mit dem Haus mobil sein zu können, der scheint eher auf der Flucht zu sein. Das Gewerbliche ist das einzig spannende Thema, wenn es um Räder geht.
Du hast eben jetzt schon Mythos Nummer 1 schon mal so ein bisschen aufgeräumt. Also das Tiny House steht immer auf Rädern, ist natürlich Quatsch. Natürlich kann es als Hybrid auf Rädern stehen, aber das heißt nicht, dass du wie mit einem Wohnmobil durch die Lande tingelst. Mythos Nummer 2, das Tiny House ist etwas für Selbstbastler, für alle Hobbytischler unter uns, die einen Wohnwagen sich zusammenzimmern wollen. Es ist genau das Gegenteil.
Das Schlimme an der Sache ist, dass es alles so als einfach dargestellt wird, nach dem Motto, ich hole mir einen Akkuschrauber aus dem Baumarkt und dann kann ich so ein Hightech-Haus bauen. Wir haben ja einen Hybriden, wir haben ein Wohngebäude und ein Fahrzeug zugleich. Das heißt, das Haus muss von einem Zimmerer vielleicht gebaut werden, wenn man ein Holzhaus haben will, aber wir haben ja die Straßenverkehrsordnung. Das heißt, wir reden über Karosseriebau. Das ist ein ganz anderes Gewerk. Und das Grundproblem ist, wenn ich ein Holzhaus auf einen Anhänger stelle und das den Erschütterungen auf der Straße aussetze, das ist ja viel schlimmer als die Erdbebengegenden wie Aachen oder Tübingen, dann habe ich das Problem, dass es danach in der Regel statisch bereits zumindest beeinträchtigt, wenn nicht sogar schon zerstört ist. Das heißt, das kann der Private gar nicht beurteilen. Und was er bedenken sollte ist, wenn ein Unfall mit einem Tiny House, mit einem Fahrzeug auf der Straße passiert und ich habe keine Karosseriestatik, dann haftet der Hersteller, egal ob privat oder gewerblich, zeitlich unbefristet, wenn es da auch noch Schäden gibt und Personenschäden dabei sind. Und das ist das Brandgefährliche. Niemals sollte ein Selbstbastler glauben, er könnte mit dem Haus, das er mit dem Rallye fahren will, selber bauen.
Ja, also da kommen wir auch immer wieder in rechtliche Dinge rein, wo man sagt, man macht sich damit ja nicht nur so unglücklich, also finanziell, sondern eben auch strafbar. Letztendlich, da muss man ganz genau aufpassen, was man tut. Mythos Nummer 3, das Tiny House ist eine günstige Wohnlösung für junge Menschen, die mit ihrem Haus von Ort zu Ort ziehen. Auch das zwar eine ganz nette, romantische Vorstellung, die aber ja in den meisten Fällen mit der Realität nicht viel zu tun hat.
Da kommt wieder die Selbstbasteldenke auf, nach dem Motto, ich kann für ein paar Dachlatten ein ganzes Tiny House bauen, das man für 10, 15, 20.000 Euro bauen kann. Ganz deutlich, allein die Karosseriestatik, allein die Baustatik, der Wärmeschutznachweis, der Standsicherheitsnachweis, allein das ist schon ein fünfstelliger Betrag, der locker in die 15.000 bis 20.000 Euro nur für die ganzen Papiere gilt. Und ein baugenehmigungsfähiges, energieeffizientes Wohnhaus ist auch unter Mikrohausbedingungen nicht unter 80, 90, 100.000 zu kriegen. Das sind die Größenordnungen. Darunter ist es vielleicht ein Wohnwagen oder es ist irgendeine andere Hütte, aber kein baugenehmigungsfähiges Mikrohaus. Und das ist die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte.
Mythos Nummer 4, das Tiny House löst die Wohnproblematik in den Großstädten. Da gibt es ja immer wieder auch Aussagen seitens der Politik oder auch so Vorschläge von einschlägigen Experten, die sagen, naja, dann nehmen wir die Baulücke und dann packen wir dann Tiny House hin. Ja, kann im Einzelfall funktionieren, aber wenn man sich die Grundstücks- und Wohnungspreise in den Großstädten anschaut, vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Sätze zu sagen.
Ich gebe immer ein schönes Beispiel, was ich vor ein paar Jahren erlebt habe, als eine alleinerziehende Mutter auf mich zukam. Die hat ein Kleinkind und kommt aus Hamburg. Sie sagt, ah, ich finde Tiny House ist so süß und so toll. Ich möchte gerne ein Tiny House haben, aber bitte in Hamburg. Es muss alles in der Nähe sein. Supermarkt, Kita, Schule, U-Bahn-Station, aber ein ganz kleines Grundstück. Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt und gesagt, ja, ich habe ein Grundstück für Sie. 180 Quadratmeter. Oh, das ist genau richtig, das möchte ich haben. So, mit Blick auf die Binnenalster mitten in Hamburg. Und was kostet das? 2,3 Millionen. Das Grundproblem ist, die Grundstückspreise in Städten passen nicht zu den Preisen von Tiny Houses. Wir haben ja ein aktuelles Beispiel, das momentan durch die Gazetten geht. Wieder einmal, das ist ja Dortmund. In Dortmund plant man auch ein Revier mit kleinen Häusern. Nebenbei versucht man dort, 4 Parteien zusammenzukriegen, die dann auf einer Fläche gemeinsam auch noch was erstellen sollen. Bisher haben sich alle Teams, die sich entwickelt haben, alle wieder zerstritten, bevor sie überhaupt gestartet haben. Und dann liegt der Grundstückspreis in Dortmund bei 550 Euro pro Quadratmeter. Und das passt nicht. Mein Richtwert lautet ganz deutlich, das Grundstück ohne Nebenkosten sollte nicht mehr als die Hälfte des Tiny House kosten. So, jetzt nehme ich mal ein Bungalow mit 50, 60 Quadratmetern, ein echtes Fertighaus, das fertig angeliefert wird, das liegt dann bei 150.000. Dann sollte also das Grundstück nicht mehr als 75.000 kosten und dann kommen die ganzen Nebenkosten noch hinzu. Und dafür bekomme ich einfach in Städten keine Grundstücke. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen gehören Tiny Houses an die Peripherie, mehr in den ländlichen Bereich. Und wie heißt es so schön? In Städten wird hochgebaut und nicht weit. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ja, die Flächennutzung ist so miserabel bei Tiny Houses. Ja, in Städten ist es richtig. Aber in ländlichen Bereichen ist es durchaus gegeben und da funktioniert es.
Mythos Nummer 5, das Tiny House kann nur privat genutzt werden. Jetzt kommen wir wieder auf den Eingang unseres Interviews, dass natürlich die gewerbliche Nutzung hochspannend ist. Aber räumen erstmal mit dem Mythos auf, Peter.
Also nur sowieso nicht. Es kann natürlich privat genutzt werden, aber insbesondere gewerblich. Und momentan kann ich ja ganz deutlich sagen, wenn wir uns den Markt ansehen, jeder wird mitgekriegt haben, die Bauwirtschaft liegt quasi am Boden. Wir haben eine politische Entwicklung, die das maßgeblich mit provoziert hat. Und insofern sollte man auch darüber einmal nachdenken, wo der Unterschied bauwirtschaftstechnisch ist zwischen großen und kleinen Häusern. Denn die private Nachfrage nach Tiny Houses ist genauso am Boden wie für große Häuser. Und das heißt, der private Markt ist momentan extrem schwer. Wenn du ins Internet gehst, zu Facebook, 10%, 20%, 30% Rabatte geben die Tiny House Hersteller. Das hat doch Gründe, weil sie den Kram nicht mehr loswerden, weil die Zinsen zu hoch sind, die Preise grundsätzlich sich weiterentwickelt haben und die Leute froh sind, wenn sie über den Winter kommen. Und deswegen ist momentan der einzig stabile private Markt der von sogenannten Best Agers, von Leuten in meinem Alter, die also dann vielleicht kurz oder mitten in der Rente stehen, die 60 Jahre alt sind, die ein Eigenheim haben und sagen, ich habe ein Haus, das ist aber zu groß und das Grundstück ist auch zu groß, da habe ich viel zu viel Arbeit und das möchte ich verkaufen und möchte ein kleines Haus kaufen. Das ist eine Klientel, die nach wie vor noch kauft. Aber auch erst, wenn sie das große Haus verkauft hat. Vorher kauft sie auch nicht, weil sie im Alter von 60 Jahren erstens keine Finanzierung mehr bekommen und zweitens auch nicht mehr wollen, weil sie sagen, ich bin schuldenfrei, warum soll ich denn jetzt noch Schulden machen in meinem Alter? Gewerblich ist ein ganz anderer Markt, der ist nach wie vor sehr stabil.
Dann haben wir das Interview jetzt mit unseren eigenen Worten nacherzählt. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung könnt ihr es auch nochmal nachlesen.
Also ich glaube, das kostet 99 Cent, dass man 4 Wochen dann kosten, also 4 Wochen lang, also dann die Frankfurter Allgemeine testen kann. Das sollte man durchaus dran haben. Aber das ist ein spannender Artikel. Aber wir haben es ja eben gerade ein bisschen nacherzählt, ja.
Genau. Und ansonsten, dann packen wir es nochmal mit den Link in die Shownotes. Letzter Punkt für unsere knackige Podcast-Aufnahme heute, das Wachstumschancengesetz. Ja, der ein oder andere hat es mitbekommen, dass am vergangenen Freitag die Bundesregierung das Gesetz verabschiedet hat, beziehungsweise ist, glaube ich, durch den Bundesrat dann letztendlich gewunken worden. Das war jetzt die entscheidende letzte Hürde. Peter, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, ja, was bedeutet dieses Gesetz? Es hat ja natürlich mehrere Facetten, aber vielleicht auch jetzt in Bezug auf Tiny Houses.
Also jetzt kommt natürlich meine etwas lästerhafte Version wieder zu. Also auf der einen Seite haben wir eine Bundesregierung, die alles dafür tut, unsere Wirtschaft in die Pfanne zu hauen und möglicherweise die Deindustrialisierung hinzubekommen. Und wenn es dann schlecht läuft, kommt der Finanzminister, in diesem Falle Christian Lindner, der sagt, wir müssen wieder die Wirtschaft fördern. Und es ist tatsächlich aus volkswirtschaftlicher Sicht vernünftig, jetzt auch Steuersenkungen durchzuführen, wo wir inflationäre Tendenzen haben. Der Weg ist grundsätzlich richtig, dass er sagt, ich brauche jetzt ein Maßnahmenpaket, um Steuererleichterung zu ermöglichen. Das steckt grundsätzlich hinter hinter dem Wachstumschancengesetz. So, und das ist ein ganzes Bündel von Steuererleichterungen und insbesondere natürlich für die Wirtschaft, damit die angekurbelt wird. Und ein Thema ist die sogenannte Sonderabschreibung. Wir sprachen mit dem Steuerberater Nelson Kremers genau über die Abschreibungsmöglichkeiten. Ich habe im letzten Podcast, das du ja übrigens dann auch wieder aufbereitet hast, habe ich auch das Thema nochmal angesprochen. Es gibt ja die drei Bereiche. Erstens rückwirkend den Investitionsabzugsbetrag, dann die Sonderabschreibung im Kaufjahr und die lineare Abschreibung über die nächsten Betriebsjahre. Und diese Sonderabschreibung im Kaufjahr, die war bisher auf 20% Abschreibung im Kaufjahr möglich. Und diese ist tatsächlich auf 40% erhöht worden. Das heißt, eine Verdopplung der Abschreibung in diesem Jahr. Unterm Strich heißt das, 50% Investitionsabzugsbetrag rückwirkend aufs vorletzte Jahr. Dann von dem Rest, 40% von dem Rest heißt dann 20% absolut, dann sind wir 50% plus 20%, 70%. Und dann die lineare Abschreibung heißt, ich kann sofort inklusive rückwirkend circa 73% des Nettokaufpreises abschreiben und gegen mein zu versteuerndes Einkommen rechnen. Und das ist die absolute Hölle, die hier läuft. Und das geht natürlich mit Tiny Houses. Und das ist das richtig Spannende.
Ja, deswegen muss ich jetzt auch mal eine Lanze hier für unsere Bundesregierung brechen. Peter, du bist ja derjenige, der auch gerne da den Finger in die Wunde legt, aber an der Stelle doch fast weltrekordverdächtig, zumindest in diesem Segment, das für sich steuerlich nutzbar zu machen.
Ja, es gibt ja den Grundsatz, also auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn. Also insofern, vielleicht haben die auch mal getestet. Nein, also ich kenne den Christian Lindner auch persönlich und denke, er ist ein guter Mann, auch wenn ich ihm also schon also etwas böse bin, dass er jetzt also so ein Chaos mit und organisiert. Aber es ist tatsächlich dieses Gesetz hätte schon viel früher kommen müssen. Es ist ja auch etwas verzögert worden, weil eigentlich sollte auch diese Sonderabschreibung nicht 40%, sondern 50% lauten. Aber dann mussten sich Bundestag und Bundesrat erstmal einigen. Die haben sich gekloppt. Das musste in den Vermittlungsausschuss. Und dann sind dann als Kompromiss 40% rausgekommen. Bei anderen Sachen war es übrigens genauso. Ob das dann auch in Investitionen tatsächlich, also in Deutschland und dann auch mit Arbeitsplätzen verbunden sein wird, da bin ich erstmal sehr, sehr skeptisch, weil ich denke, der psychologische Effekt, eine Regierung zu haben, die nicht weiß, wie Insolvenz geschrieben wird, ist so tiefgreifend, dass es wahrscheinlich nicht den Effekt haben wird, den man sich gerne erhofft.
Du hast die Vorteile eben schon mal angesprochen. Wenn wir es noch einmal für unsere Hörer plastisch machen wollen, wir nehmen jetzt mal einen Kaufpreis von 100.000 Euro. Das ist eine schöne runde Zahl. Wie läuft das dann? Wie funktioniert das? Kannst du da mal so ein Rechenbeispiel für uns machen?
Das mache ich gerne und außerdem muss man natürlich immer sagen, solche Rechenbeispiele sind immer gefährlich. Man muss es 3-4 Mal gehört haben, weil Mathematik, also nur auf höheren Sagen, funktioniert meistens nicht. Also 100.000 Euro netto, Mehrwertsteuer ist schon weggezogen. Dann kann ich 50.000 Euro im letzten bzw. vorletzten Jahr gegen meine Steuer rechnen. Und wenn ich natürlich jetzt schon bei 40 aufgerundet, ca. 43% Spitzensteuersatz bin, dann hole ich mir von diesen 50.000 Euro in jedem Falle so um die 23.000 Euro von der Steuer zurück. Und das Besondere ist, dass diese Steuerrückerholung ohne den Kauf abgewickelt wird. Das heißt, ich kriege dann die Steuer zurück, bevor ich überhaupt gekauft habe. Völlig irre. Normalerweise kriegt man eine Absetzbarkeit, wenn ich gekauft habe. Hier nicht. Das heißt, ich hole mir die Steuer, die nutze ich als Eigenkapital für mein Tiny House. 23.000 sind zu 100.000 schon mal über 20%. Der Nelson Kremers spricht dann so gerne von OPM, Other People's Money. Und dann hole ich mir die restlichen 77% noch von der Bank. Wieder OPM, Other People's Money. Ich muss also nur vorinvestieren. Den Rest kann ich mir darüber holen. Und jetzt kann ich im Kaufjahr wieder nach dem neuen Chancengesetz 10.000 Euro sofort absetzen und dann obendrein auch noch die lineare Abschreibung, sodass ich insgesamt rückwirkend und in diesem Jahr insgesamt 73% abschreiben kann. Und die nächsten 7 Jahre weiterhin dann auch noch die lineare Abschreibung, dass es in 8 Jahren auf 1 Euro abgeschrieben ist.
Genau. Du hast es in der vorherigen Folge schon erwähnt. Was können Interessenten jetzt tun, um aktiv zu werden? Du bittest ja auch darum, das dann jetzt auch bald zu tun, sich schon mal vorzuinformieren. Da sind ja auch immer gewisse Prozesse, also Produktion und so weiter, Vorbereitungen. Aber in der vorherigen Folge haben wir es schon gehört, dass man jetzt schon mal sich informieren sollte.
Ja, unbedingt. Also wer in diesem Jahr noch investieren will oder muss, es gibt ja Leute, die haben im letzten Jahr Rückstellungen gebildet, die müssen jetzt aufgelöst werden. Die müssen aber dann auch in diesem Jahr angeschafft werden. Also allein die Produktion ist momentan bei 6 Monaten. Das heißt, wir sind jetzt schon bei der Auslieferung im Herbst. Wer also dann in diesem Jahr noch was machen will oder muss, der sollte sich jetzt bei allen in den nächsten Wochen schon eine Entscheidung treffen. Sonst kann das schiefgehen. Das ist der erste Punkt. Das nächste ist natürlich, dass es jetzt gerade erst richtig hochkocht. Das heißt, die Fristen, die Produktionszeiten werden sich verlängern. Das ist jetzt schon klar, weil wir nicht endlos die Produktion erhöhen können. Also relativ zeitig rangehen das Thema und dann bitte auch mit einem guten Steuerberater sprechen. Ich lerne das ja auch selber, dass es manchmal spannend ist, dieses Interview mit Nelson Kremers anderen Steuerberatern zu geben, damit die das Ganze auch verstehen. Dann hat es auch Vorteile, das Ganze dann mit dem Steuerberater vernünftig zu besprechen.
Peter, also es war wie immer ein sehr umfangreiches Gespräch dahingehend, dass ich lerne mit jeder Folge dazu. Ich muss das so sagen, ob ich jetzt die Postproduktion für dich mache oder wir jetzt hier persönlich sprechen, da sieht man auch, wie der Markt in Bewegung ist, wie vielfältig und vielschichtig diese Themen einfach auch sind. Das ist das, was mich persönlich auch immer wieder an Tiny Houses fasziniert. Und dann danke ich, dass ich heute mal wieder sozusagen einspringen durfte. Nächstes Mal bist du wieder dran. Peter, herzlichen Dank und schöne Grüße nach Paleochora auf die schöne Urlaubsinsel Kreta.
Danke fürs Gespräch. Schön, dich gesehen und gehört zu haben. Und wir sind aber in ein paar Tagen wieder im Lande und dann sprechen wir uns mal wieder in Rostock, damit wir schön gemeinsam mal wieder die Gastronomie fördern wollen. Ja.
Wenn ihr jetzt mehr von mir hören wollt, dann bitte drückt in der Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig darüber informiert werdet, wenn ich die nächsten Folgen hochlade. Und ansonsten bleibt es wie immer. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Peter Petersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.